heute Abend wieder im Namen unseres Vaters und unseres Leibes. Ich möchte als erstes einen ganz kurzen Vers aus der Apostelgeschichte 17, den 11. Vers vorlesen und anschließend da noch ein paar Worte zu sagen. Diese aber waren edler als die in Thessalonich, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich oder prüften die Schriften, ob dies sich so verhielte. Warum habe ich dieses Wort ausgewählt? Zuerst muss ich eine Vorbemerkung machen, der Albrecht ist nur ganz bedingt schuld, denn wir haben nicht darüber gesprochen. Allerdings habe ich in letzter Zeit mehrere seiner Vorträge aus Neudorf gehört und da hat er öfter erwähnt, dass doch die Geschwister anhand der Schriften auch seinen Vortrag prüfen möchten. Und das habe ich mal zum Anlass genommen, über das Prüfen mal etwas zu reden. Prüfen beinhaltet ja wohl, dass man gründlich nachguckt, sorgfältig die Schrift in die Hand nimmt und dann in aller Ruhe ein Urteil abgibt. Warum erwähne ich dies? Weil ich habe den Eindruck, dass manchmal welche in der Gemeinde so ein bisschen vom Zeitgeist getrieben sind und während hier vorne einer spricht, blitzschnell den Kopf schütteln oder tuscheln. Und das würde ich nicht unter Prüfen verstehen. Denn in der kurzen Zeit kann man das sicherlich nicht tun. Ich würde also erwarten, wenn einer irgendein Problem hat, dass er das wirklich in Ruhe sorgfältig prüft anhand der Schrift und dann mit dem, wer immer hier den Wortdienst gehalten hat, mal spricht, damit dann letztlich alle auch was davon haben. Denn es ist ja auch manchmal so, dass selbst wenn man verschiedener Meinung ist mit einem Bruder, wenn man irgendwas prüft anhand der Schrift, dass beide manchmal was davon haben. Und in diesem Sinne habe ich dich jetzt missbraucht. Ich möchte zuerst mal dir danken, dass du hier wieder den weiten Weg gemacht hast, zusammen mit deiner Frau. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, heutzutage immer so weite Reisen zu machen. Und das ist ja auch die andere Sache, wenn man leichtfertig über andere urteilt. Die Brüder, die hier den Wochdienst halten, haben sich ja viel Mühe gegeben, lange dran gearbeitet und es ist dann auch etwa unhöflich. Nun wollen wir als erstes noch ein Lied singen, nämlich das Lied 467, 467. Ja, unser lieber Albrecht spricht heute Abend über das erste Buch Mose. Und da es schon spät ist heute Abend, verzichte ich darauf, das ganze Buch vorzulesen. Aber wir wollen noch zusammen beten. Vater, wir danken dir auch heute wieder, dass wir hier in Frieden und Freiheit ohne jede Bedrängnis zusammenkommen können, dass wir immer die vielen Brüder haben, die sich so viel Mühe geben, um dein Wort uns richtig zu lehren. Und das auch, öffne uns auch die Herzen, dass auch wir etwas von deiner großen Liebe in unser Herz hineinbekommen und dass wir es weitergeben können an Einzelne unter uns, aber auch in die ganze Gemeinde, nach innen und nach außen. Ja, Vater, und du weißt auch die vielen, die nicht an dich glauben, die dies nicht verstehen können, wenn wir mit ihnen reden. Aber gib doch, dass wir vielleicht durch die Liebe, die du uns schenkst, den anderen ein Zeugnis sind, dass es auch andere Sachen gibt auf dieser Welt. Sei du jetzt auch bei Albrecht und lege du auch in sein Herz die rechten Worte, dass wir alle in deinem Wort wachsen können, um letztlich dich etwas besser verherrlichen zu können. Amen.
Guten Abend, liebe Geschwister. Es ist eigenartig, heute Abend sitzen alle auf der Seite. Schön. Danke, lieber Hartmut, für deine Eingangsworte. Und mir ist aufgefallen, als du gelesen hast, das steht nicht, und sie untersuchten die Schriften Rabbiner XY, sondern die Schriften. Und das bedeutet das Alte Testament, oder? Wie die Juden sagen, die hebräische Bibel, wenn man es in Deutsch wiedergibt. Und wir sind auch heute Abend im Alten Testament unterwegs. Und keine Angst, das erste Buch Mose, das ist eine Überschrift, die habe ich eben so gewählt, weil wirklich ein Überblick über das ganze Buch zum Ausdruck kommen soll heute Abend. Zumindest verschiedene Linien, die Gott da reingelegt hat. Es gibt zwei Bücher in der Schrift, die mit den Worten im Anfang beginnen. Das wisst ihr alle. Welche sind das? Mose und Johannes, genau. Also 1. Mose 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 1. Das heißt, dass hier unser Gott jeweils Anfänge in die Schrift hineingeschrieben hat. Da steht es im Anfang. Und wir tun gut daran, das immer wieder beim Lesen der ganzen Wortoffenbarung auch zu beachten. Und es ist ein weiser Rat, der wurde mir auch schon gegeben als Jugendlicher zum Beispiel oder wenn man schon älter ist und anfängt in der Bibel zu leben. Lesen, dass man, ja, und auch zu leben natürlich, dass man dort anfängt, wo Gott sagt, im Anfang. Und dass man sogar parallel im ersten Buch Mose anfängt zu lesen und dazu parallel im Johannesevangelium. Eben deshalb, weil Gott der Vater dort niederschreiben ließ, im Anfang schuf, beziehungsweise im Anfang war. Johannes sagt, im Anfang war. Das heißt, er sieht, geht schon viel weiter zurück als das, was vorne im ersten Buch Mose steht. 50 Kapitel hat dieses vorderste Buch der Schrift, möchte ich es mal nennen. Ich erkläre dann auch, warum. Und unser Gott hat ganz sicher auch über die erst lange nach ihrer Verfassung eingeführte Kapiteleinteilung gemacht. Denn das 50. Jahr im israelitischen Kalender, 3. Mose 25, 10, jeweils ein Halbjahr ist, in welchem aller verkaufte Besitz und der zur Dienstarbeit verkaufte Mensch wieder frei entlassen wurde. Es gibt, so viel ich weiß, dürft mich jetzt gerne korrigieren, in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass Israel je in seiner Geschichte diese Ordnung konsequent durchgezogen hat. Leider, weil wenn das gemacht worden wäre, dann hätte es viel weniger Mord und Totschlag gegeben und die wirtschaftlichen Verhältnisse wären deutlich gesünder gewesen als das, was wir heute vorfinden. Und so am 50. Tag nach dem Schlachten des einen fehlerlosen Lammes wurde der Geist über die Apostel Israels ausgegossen. Auch das ist natürlich bedeutsam. Das erste Buch Mose beginnt nicht ganz vorne im Heilsplan Gottes, dagegen viel eher Johannes mit dem Ausspruch, im Anfang war das Wort oder das Wort und das Wort war hingerichtet auf Gott oder man kann dann später nach Vers 3 auch sagen, Das Wort ging von Gott aus und dann wurde etwas durch das Wort. In mehreren anderen Büchern haben wir Aussagen, die zeitlich deutlich vor 1. Mose 1, Vers 1 zurückreichen. Wir lesen ja da, im Anfang schuf Elohim die Himmel und die Erde. Also das, was wir Materie, belebte oder unbelebte Materie nennen, so wie die Wissenschaft das sagt. Davor sind aber noch andere Dinge gelaufen nach der Schrift. So ist etwa die Offenbarung Jesu Christi, die in nicht weniger als 30 Punkten ein Spiegelbild des ersten Buches Mose ist. Man kann also die beiden Bücher auch mal zusammen betrachten und sehen, welche Dinge sich dann im letzten Buch, also im hintersten Buch der Bibel, spiegeln an dem ersten Buch der Bibel. Also das machen wir heute Abend nicht, sonst müsste man mindestens bis Mitternacht fortfahren. Das wollen wir nicht tun. Die Offenbarung ist also nicht das letzte Buch in der Schrift, sondern nur das hinterste Buch. Den Begriff hat der Hans Heck geprägt. Vielleicht kennt der eine oder andere den Namen noch von Vorträgen oder auch von wenigen Schriften, die er hinterlassen hat. Warum das hinterste? Weil wir bei Paulus, dem Apostel, Herold und Lehrer der Nationen, Zeugnisse finden, die jeweils vor 1. Mose 1, Vers 1 und nach Offenbarung 22, 21 liegen. Und natürlich auch im Hebräerbrief. Und es hat unserem Gott und Vater wohlgefallen, die Gesamtaussage an die Seinen, an Israel, an die Versammlung Gottes und schließlich an alles, was aus seinen Händen hervorgegangen ist, in die ganze Schrift zu verteilen. Und deshalb müssen wir alles lesen und alles verinnerlichen, auch wenn der Gemeinde bestimmte Teile der Schrift, zum Beispiel eben die Schriften des Apostels Paulus, ganz speziell gegeben sind. Wir müssen trotzdem alles lesen und verinnerlichen. Denn erst dann ist ein Mensch Gottes völlig belehrt, unterwiesen und zu jedem guten Werke völlig bereitet oder sehtüchtig, wie das Wort dort heißt, in 2. Timotheus 3, 16 und 17. Wir können also einen Merksatz bilden, auch wenn ich kein Lehrer bin, kann ich manchmal Merksätze bilden, die helfen mir selber. Unser Gott will, dass wir in die Zusammenschau der ganzen Schriftoffenbarung hineinwachsen. Also nicht nur fettgedruckte Verse auswendig lernen, sondern die Gesamtschau der Schrift lernen. Natürlich brauchen wir dazu Zeit, aber die haben wir ja, beziehungsweise wir sollen sie uns nehmen und andere Dinge dafür lieber sein lassen. Nur dann, wenn wir eine klare Zusammenschau der Schrift haben, dann haben wir einen wirksamen Schutz gegen alle möglichen kosmischen Gedankengüter und Philosophien, die uns nämlich mehrheitlich a. vom Wesentlichen, ja von Gott selber wegweisen und b. auf das Sichtbare beschränken und darin fesseln wollen. Das ist die Absicht hinter allem kosmischen Gedankengut. Denn das kommt ja von Menschen und wird zum guten Teil auch inspiriert von der Finsternis. Und da wissen wir, welchen Zweck die damit haben. Die wollen ja das Evangelium der Herrlichkeit des Christus verdunkeln. Und deshalb warnt Paulus die Versammlung Gottes vor jeder Art von Philosophie. Im Gegenzug sagt er etwas ausdrucksvoller wiedergegeben, und das wäre die erste Stelle, die mir zu dem ganzen Thema sehr wichtig ist. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 15. Das will ich mal etwas anders wiedergeben, wie es in den meisten Übersetzungen steht. Wir aber haben nicht den Geist des Kosmos empfangen, sondern den Geist aus Gott, auf dass wir die Dinge, und jetzt heißt hier normalerweise kennen, aber das griechische Wort an der Stelle müsste man besser mit innerlich Gewahren wiedergeben, weil das Erkennen nicht etwas Verstandesmäßiges ist, sondern wohl unser Verstand beteiligt ist, aber mit Hilfe des Geistes sozusagen eine Offenbarung stattfindet und deshalb besser innerlich gewahren, dass ich in meinem Innern, in dem neu gezeugten Innern, etwas Göttliches erkenne. Darum geht's. Und dazu habe ich den Heiligen Geist zunächst einmal bekommen. Und das verwundert, ja, weil man denkt immer, ja, der Geist, der hilft mir im Alltag. Natürlich macht er das. Aber zuerst geht es ja einmal darum, dass ich göttliche Dinge erkenne. Dazu habe ich ihn zuerst. Und das andere kommt danach. Also, dass ich die Dinge innerlich gewahre, die uns von Gott geschenkt sind. Welche wir auch reden, sagt Paulus, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Mitteilend, und dort kann man auch sagen, klarlegend oder erläuternd, das sind lauter Worte, die einen andauernden Prozess anzeigen. Der Geist macht nicht alles auf einmal, er beginnt irgendwann und dann setzt er fortlaufend uns in die Tiefe der Schrift einzuführen. Und genau darum geht's. Und zwar Geistliches durch Geistliches wird mitgeteilt durch den Geist. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an oder erfasst nicht, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt oder unterschieden wird. Der Geistliche aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Geht gar nicht, ja, weil wir nicht alle Informationen haben, um uns gegenseitig richtig göttlich beurteilen zu können. Anderes Thema wollen wir nicht behandeln heute Abend. So enthüllt also Gottes Geist, der Christus in uns, auch die Zusammenhänge in diesem vordersten Buch der Schrift. Nun etwas Allgemeines zum ersten Buch Mose. In diesem ersten Buch der Schrift beginnt unser Gott Hauptlinien, die dann durch die ganze Schrift bis zum hintersten Buch hindurch laufen. Zeitlich gesehen zum Teil sogar weit darüber hinaus. Das heißt, was wir im ersten Buch Mose finden, kommt immer wieder vor in der Schrift. Erfährt eine Detaillierung, eine Ergänzung, eine Ausreife, eine Erfüllung oder einen Abschluss. Denn alle Anfänge, weil zeitlich, haben ein von unserem Gott zuvor gesetztes Ende oder ein Ziel innerhalb der Äonen, weil was einen Anfang hat, muss irgendwo im Zeitraum der Schaffung Gottes liegen. Und damit muss auch das Ende innerhalb dem Zeitablauf liegen, den Gott definiert hat. Weil sonst wäre etwas, ja, würde anfangen und würde endlos weitergehen. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Abgesehen vom Leben Gottes, denn das kommt ja von ihm selber her. Und er sieht ja alles zu gleichem Zeitpunkt. Er kann ja das Ende und den Anfang gleichzeitig sehen. 60 Mal wird übrigens das erste Buch Mose im Neuen Testament zitiert. Die Zahl hat mich auch erstaunt. Ja, die habe ich beim Ullinger gelesen. Der hat es mal gezählt. Das war erstaunlich, ne? Wenn man das Neue Testament nimmt. 60 Zitate allein aus dem ersten Buch Mose. Das am häufigsten zitierte Buch ist, glaube ich, das fünfte Buch Mose, das kommt mehrere hundert Mal an Zitaten vor in der ganzen Schrift. Jetzt der erste Unterpunkt in dem zweiten Punkt, Allgemeines zum ersten Buch Mose. Da wäre etwas zur Legitimation Moses als Verfasser aus der Schrift zu sagen. Darüber gibt es ja eine Menge unwichtiger und damit zeitverschwendender Diskussionen, wer die Tora, also die fünf Bücher Mose, verfasst und oder zusammengestellt hat. Was mir wichtig ist dabei jetzt, ist, dass der Herr Jesus etwas aus dem Gespräch Abrahams mit dem reichen Mann in Lukas 16 im Hades offenbart. Ich lese da mal die Verse Lukas 16, 27 bis 31. Nicht den ganzen Zusammenhang, das möget ihr bitte zur Prüfung selber lesen. Ja. Ich nehme jetzt ganz bewusst den Teil raus. Er, da ist also Vers 16 vom reichen Mann die Rede, sprach aber zum Abraham nämlich, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn, den Lazarus, ja, der ja im Abrahams Schoß sich befand, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gäbe oder sie beschwöre, dringend warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie dieselben hören. Er sprach aber, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand aus den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, also Abraham wieder, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wer ist denn aus den Toten auferstanden? Der Christus, ja. Was haben die Pharisäer als erstes getan? Sie haben das für Geld als Märchen deklarieren lassen. Nämlich, dass die Jünger seinen Leib gestohlen hätten. Und das sehen wir, wenn also jemand aus den Toten aufersteht, dann glaubt nicht einfach jeder, sondern der, der erwählt ist zum Glauben. Nur der glaubt. Abraham nennt 2 Teile des Alten Testamentes oder des Alten oder Ersten Bundes hier, Mose und die Propheten. Hört man auf diese, dann kommt man nicht in den Teil des Hades oder Scheol, wo der reiche Mann sich befindet, sondern dorthin, wo Lazarus und Abraham war vor der Auferstehung Jesu. Denn der Herr Jesus erzählt die Geschichte ja in dem Zeitraum, als er noch auf der Erde gewandelt ist. Und dabei ist es jetzt unerheblich, ob das ein Gleichnis ist oder ob das Realität ist, was dort steht. Entscheidend sind die Gesprächsinhalte, die da stehen. Ich persönlich glaube, dass es eine echte Geschichte mit echten Personen war. Also legitimiert der Herr Mose als Autor des Teiles der Schrift, welcher die Tora umfasst. Denn kein geistlicher Mensch würde behaupten, der Abraham hätte hier nur Auszüge aus dem Alten Testament gemeint, wenn er sagt, Mose und die Propheten. Also nur vielleicht das 3. Buch Mose, wo es hauptsächlich vom Gesetz kommt, oder das 2. Buch ab Kapitel 20 oder sowas. In Johannes 5, 39 bis 47 nimmt der Herr Jesus Bezug auf Mose und er sagt, Mose hat von mir geschrieben. Da nun eine weitere Gedankenkette dazu bezüglich der Verfasserschaft Moses. In 1. Mose 3, Vers 15 hören wir vom Samen der Frau, gleich nach dem Sündenfall, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Abraham bekommt ebenso im 1. Buch Mose gesagt, in Kapitel 22, 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Paulus bezieht sich auf diese Stelle und erklärt sie in Galater 3, Vers 16. Dem Abraham, sagt er dort, waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht und den Samen, worauf man kommen könnte, wenn man 1. Mose 22 nachliest. Als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher Christus ist. Und damit ist Paulus Erklärung Teil der Beweiskette, dass Mose die Originalverheißungen in 1. Mose 3, 15 und 22, 18 aufgeschrieben hat. Denn sie gehört zu seinem Evangelium, das Paulus vom Herrn ja direkt geoffenbart bekommen hat. Die Originalverheißungen stehen im ersten Buch Mose. Sie gehören damit klar zu dem, was der Herr Jesus in Johannes 5, 45 bis 47 mit den Worten beschreibt: Mose hat von mir geschrieben. Also nicht in den Büchern, ja, da vorne, sondern Mose persönlich hat geschrieben. Und viele Passagen der Schrift, eben auch Teile des ersten Buches Mose, die mussten ja von Gott geoffenbart werden, denn kein Mensch konnte sie aus der Erinnerung aufschreiben. Ja? Zum Beispiel weite Strecken nicht, denn sie liegen außerhalb des Erfahrungshorizonts der Menschen schlechthin. Und mit Mose redete Jahwe zum Beispiel nicht in Gesichten nach 4. Mose 12, 7 und 8, sondern von Mund zu Mund, deutlich, nicht in Rätseln. Und es wird gesagt, das Bild Jahwes schaut er. Das war ja die Auseinandersetzung, als der Aaron und die Miriam sich gegen Mose erhoben hatten. Und dann kommt Jahwe direkt runter und bestellt sie vor das Zelt. Und dann gibt es diese Unterhaltung und der Herr stellt hier klar, dass der Mose ein ganz außergewöhnlicher Mann ist, weil er direkt von Mund zu Mund mit ihm geredet hat. Es war eine direkte Offenbarung, so wie wir sie auch von Paulus später hören, als er darüber redet, indem er sagt, dass er von dem erhöhten Christus direkt geoffenbart bekommen hat, was er zu predigen hatte. So war das bei Mose genauso. Petrus erklärt in einer Universalaussage in seinem Brief an die Brautgemeinde Israels, 1. Petrus 1,11, forschend auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf den Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Es ist also derselbe Geist des Christus, den wir in uns tragen, nach Römer 8, Vers 9 zum Beispiel, der auch in den Propheten wirkte, obwohl die Propheten ja noch nicht so neu gezeugt waren, wie wir das nach der Auferstehung Jesu erst sein können. Und trotzdem wirkte der Geist des Christus in den Propheten, also auch in Mose. Denn über Mose sagt die Schrift, in 5. Mose 34, Vers 10. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, welchen Jahwe gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Und wir sehen also, dass die Schrift den Mose in eine ganz besondere Stelle gesetzt hat, so wie im Neuen Testament der Paulus eine ganz, ganz besondere Stellung in der Offenbarung Gottes hatte. Jetzt möchte ich in einen dritten Punkt, jetzt kommen wir eigentlich erst zum Buch Mose, zum ersten Buch Mose, möchte ich 12 Grundlinien oder Wurzeln im ersten Buch Mose aufzeigen. Und zwar auch mit dem Hintergedanken, ja, dass ihr vielleicht euch mal wieder hinsetzt und das erste Buch Mose von neuem zum wiederholten Male, wahrscheinlich zum x-ten Male, neu lest und neu durcharbeitet. Also 12 Grundlinien oder Wurzeln im ersten Buch Mose. Dabei ist die Zahl 12 jetzt zufällig so entstanden. Ich denke, man hätte 14 oder 15 Punkte finden können. Wenn man da mal richtig anfängt, ja, dann findet man sicher noch mehr. Aber das sind so Dinge, die springen einem sozusagen sofort ins Auge, wenn man betend an das Buch rangeht. Im englischen Sprachraum heißt das erste Buch Mose Genesis, was Werden bedeutet. Im Hebräischen Bereshit, im Anfang. Man kann es auch wiedergeben im Haupt, ja, wenn man zwischen den Buchstaben noch teilt. So wie unser Gott die erste Schöpfung in Vers 1, den Untergang derselben in Vers 2 und dann ab Vers 3 die Wiederherstellung der Verhältnisse auf und um der Erde in einem 7-Tage-Zyklus beschreibt, 6 Tage schaffen, 1 Tag aufhören oder ruhen. So werden auch andere Dinge und Abläufe in diesem Buch begonnen. Die Folgen dieser Dinge laufen, wie schon gesagt, bis heute und noch weiter in die Zukunft, bis sie eine göttliche Vollendung erfahren. Und wir wollen einige davon aufzählen und dann mit ganz wenigen kurzen Strichen beschreiben. Details darf dann jeder, den unsere Betrachtung heute animiert, weiter selber erforschen. 3.1 Adam und Eva. Darstellung dieser beiden: aus der Einheit Adam wird die Zweiheit der Ehe, nämlich zwischen Adam und Eva, und das Ziel ist wieder eine Einheit dieser beiden. Zunächst schafft Elohim, wie das dort im Hebräischen heißt, Gottheiten, müsste man es vielleicht wiedergeben. Nach den übrigen Zeugnissen der Schrift wissen wir, dass das der Vater und der Sohn sind, die dort stehen. Da heißt es, lasset in 1. Mose 1, 26, Elohim sprach, lasset uns Adam machen, ein Abdruck oder Abbild von uns gleich. Wobei gleich jedoch nicht im Sinne von identisch zu verstehen ist. Man könnte vielleicht sogar sagen, ein Schattenriss. Ja, ein dreidimensionaler Schattenriss von dem, was Gott der Vater und sein Sohn in sich an Wesen, Eigenschaften und so weiter, was die enthalten. Nachdem Adam eine Zeit lang lebte, teilte Jahwe Elohim ihn in 2 Teile, in einen männlichen und einen weiblichen. Und aus dem Adam nahm er dazu einen Teil heraus und baute daraus die Eva, die Männin, wie der Adam nachher sagt. Das Ziel der Teilung ist aber wieder eine Einheit, die in der Ehe abgeschattet werden soll, die Jahwe Elohim dann in 2,24 beschreibt. Später in der Auferstehung, erklärte Herr Jesus, wird es keine Ehe mehr geben. Das heißt, unser Auferstehungsleib wird wieder dem Urbild Adams entsprechen, natürlich mit deutlich größerer Herrlichkeit und unauflöslichem Leben ausgestattet. Das ist keine Frage. Aber es wird wieder eine Einheit sein. Und zwar jeder, ob man jetzt hier als Frau oder als Mann gelebt hat, das spielt dabei keine Rolle. In Lukas 20, Vers 34 und 35, als die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben, den Herrn Jesus versuchen, aufs Kreuz zu legen, da erfinden sie eine Geschichte, vielleicht ist die sogar passiert, dass eine Frau 7 Männer hatte. Das waren 7 Brüder. Nach dem Gesetz der Schwagerehe musste immer der nächste Bruder des Verstorbenen, wenn kein Same da war, diese Frau heiraten. Und zum Schluss ist auch diese Frau kinderlos gestorben, sagen sie. Und jetzt kommt das Argument, wessen wird sie sein, in Klammer, wenn es eine Auferstehung geben soll? Der Jesus antwortet unter anderem, er sagt als erstes, ihr irret, indem ihr die Schrift nicht kennet, noch die Kraft Gottes. Das ist das erste Argument, das der Herr Jesus bringt. Und dann ist man erstaunt, was er alles noch weiter dazu sagt. Kann euch nur einladen, das mal sorgfältig anzusehen. Jesus sprach zu ihnen, Vers 34, die Söhne dieses Äons, also die wir jetzt leben, heiraten und werden verheiratet. Nicht alle, aber eben ein Teil davon. die aber würdig geachtet werden, a, jenes Äons teilhaftig zu sein, also des Kommenden, und b, der Auferstehung aus den Toten, die heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Also für die, die beide Kriterien erfüllen, nämlich in den nächsten Äon hineinkommen und aber auch der Auferstehung teilhaftig sind, weil es kommen ja auch welche rein, die überhaupt nicht sterben hier, ja, die übrig bleiben in den letzten Auseinandersetzungen der Offenbarung. Nur die, die auferstanden sind und die auch das Recht haben, im nächsten Äon gegenwärtig zu sein, die heiraten nicht mehr, weil sie eben schon den neuen Leib haben, so wie der Herr Jesus den auch hatte nach seiner Auferstehung. Wahrscheinlich ist er noch etwas anders jetzt. Das wäre ein extra Thema, wollen wir jetzt nicht beachten. Auf jeden Fall, seht ihr, das ist eine Linie, die betrifft von der Auswirkung her mindestens mal den kommenden Äon mit und das, was jetzt läuft. Und das ist ja nur eine Linie aus Adam und Eva. Zweitens, oder 3.2, nächster Unterpunkt, der Baum des Lebens. Den müssen wir auch erwähnen, denn der Baum des Lebens erscheint am Ende in der Offenbarung Jesu Christi wieder. Auch als Vorerfüllung im Millennium, also im Tausendjahrreich, wie wir in Hesekiel 47 lesen können und dann in Offenbarung 22 auf der neuen Erde unter einem neuen Himmel. Hesekiel 47, 12 lesen wir: und an dem Fluss und seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen und seine Wasser fließen aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung. Die Wasser kommen aus dem Heiligtum des Hesekiel-Tempels heraus und fließen weg. Und an diesem Wasser stehen diese Bäume und die Früchte kommen jeden Monat und die Blätter sind zur Heilung. In Offenbarung 22,2 lesen wir: in der Mitte ihrer Straße, der Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel herabkommt, und des Stromes diesseits und jenseits war, das heißt einfach, Baum des Lebens, der 12 Früchte tragend und jeden Monat seine Frucht gebend ist. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Wir sehen hier, dass die Offenbarung nur das hinterste Buch ist in der Schrift, denn das Endziel Gottes ist hier noch nicht erreicht. Denn die Nationen müssen noch geheilt werden durch die Blätter dieses Baumes des Lebens. Wenn der Baum des Lebens und auch der Garten Eden, wann der Baum des Lebens, der erste, im Garten verschwunden ist und auch der Garten selber, das sagt uns die Schrift nicht. Vielleicht im Zusammenhang mit 1. Mose 6 und 7, wo die Sintflut praktisch alles platt gemacht hat, was von dieser wiederhergestellten Schöpfung in dem ersten Kapitel der Schrift noch übrig war. Spekulation macht hier keinen Sinn. Dritter Punkt: wie durch einen Menschen der Tod kam. 1. Mose 3 beschreibt uns, wie die Sünde in den Kosmos hineingekommen ist. Die Zweiheit der Ehe war offensichtlich verwundbarer als die Einheit Adams vorher. Prompt wird Eva verführt und betrogen. Adam übertritt das Gebot Gottes bewusst und beide sterben unmittelbar nach dem Essen der Frucht geistlich, auf jeden Fall. Der natürliche Tod, der folgte dann später. Adam wurde ja 930 Jahre alt. Verantwortlich war Adam für die ganze Geschichte, denn er hat bewusst übertreten. Die Eva wurde vom Satan verführt. Das lesen wir in 1. Timotheus 2,15 bei Paulus ganz klar, dass es so war. Die beiden werden dann aus dem Garten vertrieben, mit einem Fluch belegt, sowie auch das übrige Wiederhergestellte erst dann unter die Vergänglichkeit gestellt worden ist. Denn als die Sünde noch nicht in die wiederhergestellte Schöpfung hineingekommen war, war ja alles sehr gut. Also gab es noch kein Todeswesen, nichts Vergängliches, gar nichts, auch unter Tieren und Pflanzen nicht. Das sind Sachen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Erst mit dem Fall ist das geschehen. Letzteres erfahren wir erst in Römer 8, dass auch das auf Hoffnung geschah, diese Unterwerfung. Und sie wurden uns im ersten Buch Mose gar nicht direkt gesagt. Ja, das hat Gott nachher nachträglich geoffenbart. Diese Hoffnung kommt zum Ziel, nachdem die Söhne Gottes offenbar werden, nach Römer 8, 19 und Kolosser 3, Vers 4. Allerdings erfahren wir in 1. Mose 3 auch die Lösung dieses Unglücks, das da stattgefunden hat. Entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so nenne. Es war natürlich kein Unglück, weil Gott wusste, dass es passieren wird. Aber für die beiden, für die ist schon als ein gewisses Unglück hereingebrochen. Ja? Der Same der Frau, von dem wir anfangs schon gesprochen haben, also nicht Adams, der wird kommen und der Schlange, die die Ursache der Verführung war, den Kopf zertreten. Also hat Gott direkt im ersten Buch Mose bereits die Lösung verschlüsselt angegeben, wie er dieses Problem lösen wird. Und der da kam, der Schlange den Kopf zertreten wird, der wird also die Ursache der Sünde beseitigen, denn die Ursache war der Satan, der hinter der Schlange stand. Und interessant ist auch das hebräische Wort, das da steht für Schlange, das heißt eigentlich der Strahlende. Also so was Ähnliches wie die eherne Schlange, da heißt es auch kupfern oder scheinende Schlange, als der Mose die herstellen soll. Das gleiche Begrifflichkeit findet sich dort auch. Hebräer 9, 26 wird uns dann von dem Schlachtopfer des Sohnes Gottes gesagt, dass er damit die Sünde abgeschafft habe. Also nicht nur die Folgen der Sünde, sondern die Sünde selber. Hebräer 9, 26. Und deshalb können wir aus der Überschrift fortfahren, die ja gelautet hat, wie durch einen der Tod, weiterfahren, so auch durch einen Menschen, die Auferstehung der Toten, nämlich die Lösung des Problems, dass dahinter die Auferstehung steht, das wusste man im ersten Buch Mose noch nicht. Aber angedeutet wurde es, dass nämlich einer kommt, um die Schlange zu erledigen. Er war der zweite Adam nach 1. Korinther 15, 21, und ein lebendig machender Geist, Vers 45. Viertens, Einbruch der Engelwelt in das Menschengeschlecht und die globale Flut. Der nächste Schlag gegen die Nachkommen Adams waren die gefallenen Söhne Gottes, die sich Töchter der Menschen nahmen und dann das ganze Menschengeschlecht bis auf Noah und seine engste Familie verdorben hatten. Sie hatten nach späterer Offenbarung im Judasbrief, Vers 6, ihr Fürstentum, ihre göttliche Platzanweisung verlassen. Und das war letztlich der Grund, warum sie dann auf die Erde gekommen sind. Und über die Frauen in das Menschengeschlecht eindrangen. Und das geschah innerhalb einer Zeitspanne von ungefähr 1650 Jahren ab dem Falle Adams. Und darauf antwortet Jahwe mit Gericht, nämlich der globale Flut. Solche Einbrüche gab es später wieder und sie geschehen bis hin zum Ende dieses gegenwärtigen Äons. Da wird uns von Og, dem König von Basan, gesagt, denn der durch Israel gerichtet wird, bevor die noch ins Land einziehen. Dann gab es zur Zeit der Landnahme dann die Enakim, die hat zum Beispiel zumindest teilweise der Kaleb ausgerottet nach Richter 1, Vers 20. Allerdings nicht vollständig, es sind noch welche übrig geblieben und deshalb lesen wir später von Goliath und von seinen Brüdern, die unnormal kräftige und wirklich dämonische Menschen waren. Der David hat sie übrigens alle gerichtet im Laufe seiner Regierungszeit. Auch ein kostbares Bild auf das Werk des Sohnes. Und am Ende des Äons, also in unseren Tagen, wird es wieder verstärkt vorkommen, wie uns die Offenbarung an mehreren Stellen berichtet. So in Offenbarung 9, dann in Kapitel 13, wo vom Tier und dem falschen Propheten die Rede ist, Kapitel 16, 12, kommen drei unreine Geister aus dem Munde des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten und verführen die Könige, damit sie alle zu dem großen Krieg in Offenbarung 19 sich zusammenrotten. Und darauf antwortet Gott dann auch mit dem letzten Gericht über Babel in Offenbarung 18. 19,11 kommt der Christus sichtbar nach Jerusalem auf den Ölberg wieder zum Gericht und danach errichtet er seine Königsherrschaft auf dieser Erde. Also auch diese Linie fängt im ersten Buch Mose an. Fünftens, das ist ein sehr kurzer Punkt, der erste befristete Bund, den Gott macht, den finden wir in 1. Mose 9. Nämlich, solange die gegenwärtigen Himmel und die Erde Bestand haben, wird Gott kein globales Gericht mehr bringen, das die Ausmaße der Flut erreicht. Es werden wohl in der Offenbarung globale Gerichte genannt, aber die haben nicht die Auswirkung wie 1. Mose 6 und 7 und 8. Gott führt Jahreszeiten und den Regenbogen zum Zeugnis ein. Und diese Linie führt dann über Haggai 2, Vers 6 und 2. Petrus 3, Vers 11, Hebräer 12, 2, 6 bis 29, wo von einem Verwandlungsgericht durch Feuer die Rede ist, führt dahin. Und außerdem gibt es einen kreisförmigen Regenbogen um den Thron Gottes. Das heißt, nicht nur in unserem kosmisch sichtbaren Bereich ist der Bogen da, sondern er ist auch am Throne Gottes als Urregenbogen, wenn man so möchte. Dann, sechster Unterpunkt, Babel, Zentrum Satans auf der Erde, als Gegenpol zu Jerusalem. In 1. Mose 10 und 11 wird von der ersten Gewaltherrschaft, vom Götzendienst sowie dem Zentrum der Rebellion wieder dem Gott der Himmel und der Erde geredet und dort der Anfang aufgezeigt. Es war das erste Babel im Lande Sinear. Die Gerichtsantwort Gottes ist die Sprachenverwirrung. Es geschah also nach der Flut. Wenn man so will, ist es auch wieder ein Stück ein globales Gericht, denn kein Mensch hat den anderen mehr verstanden. Und so mussten die Menschen tun, was sie nicht freiwillig tun wollten. Sie mussten sich auf der Erde verteilen. Das zweite Babel unter Nebukadnezar ersteht am selben Ort um die Zeit der Wegführung Jerusalems und Judas. Und es wird durch die Meder, die Perser und später durch den Mazedonier Alexander den Großen nach der Schrift gerichtet. Das dritte Babel, wieder in der Ebene Sinear, kommt zur Weltherrschaft unter dem Tier und unter dem falschen Propheten in Offenbarung 17. Dann wird ein finales Gericht über Babel stattfinden nach Offenbarung 18 und 20. Satan wird für 4000 Jahre gebunden. Babel ist Gegenpol zu Jerusalem und Jerusalem wird ebenfalls im ersten Buch Mose zum ersten Mal genannt. Und da gab es einen, der hieß Melchisedek. Er war König von Salem und er war auch Priester des Höchsten, der die Himmel und die Erde besitzt. Lesen wir dort in 1. Mose 14, Vers 19. Er bringt Brot und Wein heraus zu Abraham, der ihm den Zehnten gibt von allem, was er hat. Und später wurde aus Salem Jebus. Das heißt, der Satan hat nachher Besitz ergriffen von dem, was später Jerusalem war. Und erst der David, und das ist wiederum interessant, der David rottet zwar die Jebusiter nicht aus, aber er nimmt die Stadt Davids ein. Also das gibt es ja auch jetzt noch im heutigen Jerusalem, einen Teil der Stadt Davids, wo die Juden sagen, das ist die Stadt Davids gewesen. Das kommt alles im ersten Buch Mose. Wir sehen also hier, Gott installiert einen Priester des Höchsten, das war nicht einmal, von dem wird ja nicht einmal gesagt, von woher stammt, ob er Semit, Hamit oder Japhetit ist, er wird einfach genannt. Und er bildet den Sohn Gottes ab, wie der Hebräerbriefschreiber erklärt. So viel mal dazu, da gäbe es eine ganze Menge dazu zu sagen, das könnt ihr, wisst ihr auch teilweise schon vorher. Siebtens, göttliche Erwählung. Das ist auch etwas, was im ersten Buch Mose vorkommt. Und an wen denkt ihr jetzt spontan, wenn ihr sofort antworten müsstet? Ja, da gibt es aber noch einen, der war vor Abraham erwählt. Bitte? Ja, den können wir auch nehmen, aber noch weiter vorne. Da wissen wir es nicht. Josef auch, aber das war später. Ja, ich sag's mal, es war der Abel. In 1. Mose 4, nämlich Yahweh sieht Abels Opfer gnädig an, weil er es nach Hebräer 4 aus Glauben darbrachte. Keins Opfer, offensichtlich, wurde nicht aus Glauben dargebracht. Und die, die glauben, das sind in der Schrift immer Erwählte gewesen. Denn den Glauben kann sich niemand nehmen. Der wird geschenkt. Also ist göttliche Erwählung das Grundprinzip, ja, das dann Paulus in seiner absoluten Tiefe erst vollends offenbaren darf. Ja. Das wird bereits im ersten Buch Mose, lasst mich es mal samenmäßig nennen, wird es schon genannt. Abel ist auch nicht der Erstgeborene, sondern er ist der Zweite. Den hat Jahwe erwählt. Nicht den Ersten, nicht den Kain. Obwohl die Eva, die hat ja schon praktisch bei ihrem ersten Kind spekuliert. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich sage es mal ganz vorsichtig. Denn sie sagt, ich habe einen Mann erworben zusammen mit Yahweh. Ja, sie hat geglaubt, vielleicht ist es der schon, der Schlange den Kopf zertritt und das Problem nun löst. Aber der war es noch nicht, sondern der war der erste Mörder, von dem sie geglaubt hat, der wird es vielleicht sein. Dass der Erstgeborene in der Regel eben nicht der Erwählte ist, das ist etwas, was sich wie fast nichts anderes, wie ein roter Faden fast durch alle Kapitel der Schrift hindurchzieht, bis ganz nach hinten. Erwählte waren meist die Zweiten, so wie etwa der Jakob oder der Ephraim, der zweite Sohn Josefs. Juda war sogar der Vierte, aus dem das Königshaus und später der Christus kommen sollte. Und der David, das war gar der Achte. Ja, den hat man sowieso auf dem Feld gelassen, als es darum ging, einen Sohn aus den Söhnen Isais herauszuwählen. Acht ist die Zahl des Neuanfangs. Der Zahlenwert Jesus im Griechischen hat den Wert 888. Das sind nur Nebeneffekte. Natürlich wird in 1. Mose 12 das Prinzip der Erwählung ganz deutlich bei Abraham Ja, deshalb kommt man auch zunächst einmal auf den zuerst. Obwohl es weiter vorne schon einen gab, was wir allerdings erst durch die Offenbarung im Hebräerbrief erfahren. Das kommt jetzt parallel mit der Erwählung hinzu. Nämlich, der von Gott Erwählte wird umgebracht oder verfolgt. Auch etwas, was im ersten Buch Mose anfängt und sich leider wie ein blutroter Faden durch die ganze Schrift zieht. Man kann mit Paulus auch sagen, Galater 4,29, aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene, den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, also auch jetzt. Die Gemeinde wird auch verfolgt. Und viele unserer Geschwister, wenn wir jetzt Richtung Irak sehen und da, wo die ISIS ihr Unwesen treibt, da werden auch andere Völker, Teile verfolgt und umgebracht, aber sehr viele Glaubende. 1. Mose 4, Kain, der Erstgeborene, der bringt seinen Bruder um, den von Gott Erwählten, wegen des Opfers. Obwohl nach Gottes Aussage, Kapitel 4, Vers 6 und 7, er hätte noch über den Satan herrschen können, denn Gott sagt zu ihm, wenn dein Angesicht sich senkt, dann achte, denn dann lagert die Sünde vor der Tür. Du aber herrsche über ihn, steht da. Über wen? Über Satan, der die Sünde vor die Tür legt. Also hat Gott dem Kain gesagt, du kannst, du sollst über die Sünde herrschen. Aber er hat es nicht getan, sondern hat ihn umgebracht. So war das ja auch. Der jetzt noch über den Kosmos herrscht, der hat ja auch den Sohn umgebracht. Ja, auch da entsprechen sich die Bilder wieder deutlich. Dann haben wir Ismael, der später ein Feind Isaaks wird, damit auch Israels, und diese Feindschaft, die dauert bis zum Millennium, bis das Tausendjahrreich kommt. Abgesehen von einem Scheinfrieden unter dem letzten Weltherrscher. Denn wenn sie, das heißt Israel, sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben. Also ist es kein Friede, der den Namen echt verdient, sondern ein Scheinfriede. Und er hängt mit der Feindschaft zusammen, die damals im ersten Buch Mose begann. Weiter, der Esau wird Jakob Feind. Der Esau war der Erstgeborene, der Jakob der Zweite. Wohl hat sich Jakob den Erstgeburtssegen erschlichen. Aber wenn wir genau lesen, dann müssen wir feststellen, dass der Isaak eigentlich den Erstgeburtssegen gar nicht dem Esau hätte geben dürfen, sondern dem Jakob, denn der wusste aus der Auseinandersetzung mit der Rebekka und dem Herrn, dass Jakob dem Esau von Gott vorgezogen wird, dass der Jüngere über den Älteren herrschen wird. Und wenn die Eltern richtig geschaltet hätten, dann hätten sie die Familientragödie menschlich gesprochen vermeiden können. Auch wieder ein extra Thema, müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Lest es bitte mal nach in 1. Mose 25, 21 folgende. Dann die große Feindschaft des eines Erwählten mit 11 anderen, das war die Geschichte Josefs. Sie feinden ihn an wegen der Träume, die der hatte, und die auf die Erwählung Josefs schließen lassen, was der Jakob auch irgendwie geahnt hatte. Zuerst hat er seinen Sohn zwar gescholten, aber er hat dann doch über die Worte nachgedacht. Und später hat sich's ja bestätigt, als der Josef dann auf dem zweiten Thron Ägyptens saß. Was ist dem Josef sofort eingefallen, als er seine Brüder kommen sah? Da heißt, und Josef dachte an die Träume. Das Erste, was dem Josef eingefallen war, als er die Brüder kommen sieht. Und das ist der Nachweis seiner Erwählung. Er war damals zum Herrscher auch über seine Brüder bestellt. Und unter seiner Herrschaft ist Israel dann erst so richtig mal ein Volk geworden. Er starb ja mit 110 Jahren, da ist einiges drüber gelaufen. Und die Brüder, die kamen nicht lange nach seiner Einsetzung zum König. Also sie kamen etwa nach 7 Jahren seiner Herrschaft. Denn da haben die 7 schlechten Jahre angefangen. Und irgendwann zwischen 7. und 10. vielleicht, weiß ich nicht, da kamen die Brüder zurück nach Ägypten. Dann Saul wird erbitterter Feind Davids. Das ist auch so eine Geschichte, das fängt zwar nicht im ersten Buch Mose an, aber das ist eine ganz typische Geschichte, die sich genauso auswirkt wie die anderen, die ich vorher nannte. Und das zieht sich, wie gesagt, durch die Schrift wie ein roter Faden. Das heißt, man kann diese Zusammenhänge bereits im ersten Buch Mose anfangen zu begreifen und merkt, wenn man an die anderen Feindschaften später kommt, aha, es ist immer wieder die gleiche Masche der Finsternis, die da kommt. Und immer wieder reagiert Gott so und so und so auf diese Zusammenhänge. Das ist das, was wir verstehen sollen. 3.9, wieder etwas, was mit den Erwählten zu tun hat. Frauen aus der Linie der Erwählten auf Christus hin, die sind meist unfruchtbar gewesen. Und das ist auch was, was im ersten Buch Mose anfängt. 1. Mose 11, Vers 30 lesen wir ganz platt, bevor irgendwas über die beiden Abraham und Sarah weiter erzählt wird. Und Sarai war unfruchtbar. 1. Mose 25, 21. Und Isaak bat Jahwe für sein Weib, denn sie war unfruchtbar. 1. Mose 29, 31. Und als Jahwe sah, dass Lea gehasst war, öffnete er ihren Mutterleib. Wenn der Herr den öffnen musste, dann war er vorher zu. Und aus der Lea kam ja der Juda, aus dem der Christus kam, nicht aus der erwählten Rahel. 1. Mose 30, Vers 2 sagt Jakob zu der Rahel, als sie ihm Vorwürfe macht, weil sie keine Kinder hat, bin ich an Gottes Statt, der dir die Leibesfrucht versagt hat, sagt er zu ihr. Und in 30, 22, da heißt es dann, 1. Mose, und Gott gedachte an Rahel und Gott hörte auf sie. Sie hat also ihr Problem dorthin getragen, wo wir alle Probleme hintragen sollen, nämlich zu unserem Gott. Und Gott hörte auf sie und er öffnete ihren Mutterleib. Also das war nicht irgendwie, dass es nicht so richtig geklappt hat zwischen den beiden, sondern da war dicht gemacht worden von Gott vorher. Und genau das zieht sich durch die Schrift, bis die Erlösung kommt, indem Gottes Geist dann schlussendlich in der Maria den Sohn Gottes zeugt, der nach dem Fleisch aus dem Samen Davids bis zurück zu dem Samen der Frau kam, nach 1. Mose 3, Vers 15. Und immer über unfruchtbare Frauen. Darstellung daraus ist, aus dem Samen des Mannes, nämlich Adams, können nur dem Tode Verfallene gezeugt werden. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Frauen immer durch seinen speziellen Eingriff haben den Nächsten zeugen können, der in der Linie auf den Christus war. Und damit war es nur der Herr, der letztlich seinen Sohn aus dem Samen der Frau, nämlich aus Maria, herausgezeugt hat. Versteht ihr den Zusammenhang? Ja? Also Gott hat Es ist dargestellt, der Mann konnte es sowieso nicht zeugen, denn der war ja derjenige, der in die Sünde bewusst gefallen war. Und aus der Frau konnte es auch nicht natürlicherweise kommen, denn die meisten waren unfruchtbar. Gott musste immer wieder eingreifen und durch Lebendigmachung des Mutterleibes eine Fortpflanzung auf den Christus hin erzeugen sozusagen. Das ist der Punkt und das fängt im ersten Buch Mose an. Jetzt sind nur noch zwei Punkte, ganz kurze, keine Angst, es wird nicht Mitternacht. Beziehungsweise drei sind es noch, nämlich 3,10. Gott rechtfertigt aus Glauben, nicht aus Werken. 1. Mose 5,10, das erste Mal finden wir dort die Formulierung, das Wort Jahwes geschah. Das heißt, wenn Gott redet, dann geschieht was. Das haben wir in der Auswirkung schon auf dem ersten Blatt der Bibel. Das heißt, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und jetzt kommt ein Wort des Geschehens an einen Auserwählten, nämlich 1. Mose 15. Und diese Formulierung, das Wort Jahwes geschah, das ist eine Standardform, wie Gott zu Propheten redet. Und das kommt insgesamt 72 Mal im Alten Testament vor, hauptsächlich bei Jeremia und Hesekiel, da steht die meisten dieser 72 vorkommen. Das Wort Jahwes geschah. Wenn Gott redet, dann geschieht immer etwas, auch wenn es eine Weile dauert, bis es geschieht. Ja? Hier geschieht das Wort zu Abraham und zwar wegen seiner Nachkommenschaft. Deshalb habe ich den Punkt auch jetzt genommen. In dem Zusammenhang, weil jetzt musste Gott eingreifen, denn der Abraham war zwar noch zeugungsfähig, aber die Sarah nicht. Denn der Abraham konnte ja den Isaak noch zeugen, vor dem Isaak. Und der musste erst auch ersterben, deshalb musste der Abraham 99 Jahre alt werden. Und erst dann lesen wir davon, dass der Isaak kommen wird. Aber Gott sagt zu ihm, ich sorge für deine Nachkommenschaft. Guck mal darauf, so wie die Sterne da oben sind, ja, so wird dein Same sein. Und jetzt lesen wir, und Abraham glaubte und Gott rechnete ihm dies zur Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit aus Glauben vor Gott. Das erste Mal im ersten Buch Mose. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Offenbarung der Schrift und er erfolgte bereits an diesem Anfang. Paulus bezieht sich in Römer 4, als er auf die Rechtfertigung vor Gott zu sprechen kommt, genau auf diesen Vorgang, neben Psalm 32, der von David stammt. Also Römer 4, Thema Rechtfertigung, da heißt es, wenn Gott rechtfertigt, dann geschieht es nie nach Werken, sondern aus Glauben. 11. Punkt, vorletzter, der unauflösliche Bund Gottes mit Abraham bezüglich des Landes Jahwes. 1. Mose 15, Vers 7, also im gleichen Kapitel, Abraham und daraufhin sein Same Isaak, Jakob, gleich Israel, bekommt das Land Jahwes zum unwiderruflichen Besitztum gegeben. Und den Bund, den Gott da dazu schließt, den eigentlich er zusammen mit Abraham machen wollte, ihr wisst, die Tiere, die da aufgelegt waren, die Tiere, die man teilen musste, und dann mussten die beiden Bundesschließenden da durchlaufen. Und das bedeutete, wenn einer von den beiden den Bund bricht, dann geht es ihm so wie den geteilten Tieren. Und da fällt ja ein tiefer Schlaf auf den Abraham und Gott geht alleine durch und das Feuer Jahwes frisst alle Tiere weg. Und als der Abraham zu sich kommt, konnte er in den Bund nicht mehr eintreten. Das heißt, Gott hat hier einen einseitigen und unauflöslichen Bund mit dem Abraham gemacht, dass sein Same das Land Jahwes für einen immerwährenden Besitz bekommt, solange eben diese Erde besteht und es ein Volk Israel gibt. Er wurde nie aufgelöst, auch dann nicht, als Gott Israel zeitweise und mehrfach um ihres Ungehorsams aus dem Land rausgeworfen hat. Sie sind ja heute noch nicht alle dort, wo sie eigentlich hingehören und besitzen erst recht nicht das ganze Land, das unter Land Jahwes verstanden wird nach der Schrift. Das wird erst am Ende des gegenwärtigen Äons vollends geregelt. 1. Mose 25 möchte ich an der Stelle noch erwähnen, Vers 5 und 6. Da handelt nämlich Abraham selber entsprechend diesem Bund, in dem er noch zu seinen Lebzeiten alle Söhne seiner Nebenfrauen Hagar und Ketura Geschenke gibt und sie von Isaak nach Osten wegziehen lässt. Er befiehlt ihnen also, ihr müsst wegziehen von Isaak. Warum? Weil der Isaak alles erben sollte und weil er wusste, dass Gott nur dem Isaak das Land verheißen hat. Deshalb hat der Ismael zum Beispiel nicht einen Quadratmillimeter Anspruch auf das Land Jahwes. Auch wenn Gott ihm gestattet hat, zeitweise dort zu wohnen. Ja, das ist ein anderes Thema, übrigens auch Apostelgeschichte 17, uns hat nun vorgelesen, da kommt es auch, dass er bestimmt, wann welche Völker in welchen Ländern wohnen und wann nicht. Also Abraham hält sich hier an den Bund, er gibt den Kindern seiner Nebenfrauen allen Geschenke, also Ismael und den Söhnen der Ketura 16 insgesamt, also glaube ich 6 Söhne und Enkel, und schickt sie weg. Die Abschattung hier, so wie Isaak alles erbte, was Abraham gehörte, so wird der Christus alles erben, das ganze All. Das steckt auch schon samenmäßig im ersten Buch Mose dargestellt an diesen Personen und an der Handlung Abrahams. Jetzt kommt der letzte Punkt, Einführung der Beschneidung. 1. Mose 17, auch das findet im ersten Buch Mose statt. Gott ändert Abrahams Name in Abraham, was Vater einer Menge bedeutet, und er gibt ihm als Zeichen genau dieses Bundes, den er 1. Mose 15 mit ihm geschlossen hat, das Zeichen der Beschneidung. Und dieses Zeichen hat also keinen rechtfertigenden Charakter, sondern es zeigt nur auf den einseitigen Bund Gottes mit seinem 12-stämmigen Volk Israel hin, obwohl es damals noch gar nicht vorhanden war und der Isaak noch nicht einmal geboren war zu dem Zeitpunkt. Erst als er dann beschnitten wird, als der Ismael beschnitten wird, ist ja der Isaak noch gar nicht da gewesen. Und als er geboren wird, der Isaak, wird er am 8. Tage beschnitten, so wie das in Israel üblich ist. Jedoch waren nicht alle Beschnittenen Auserwählte Gottes. Das ist auch wichtig. Weil zum Beispiel die Söhne der Nebenfrauen, die waren hundertprozentig beschnitten. Ja, weil es war das Gebot an Abraham gegangen. Der Ismael war ein Beschnittener. Das heißt, es laufen auch heute einen ganzen Haufen beschnittener Leute durch die Gegend, die nicht behaupten können, sie wären deshalb Israeliten, weil sie sich beschneiden. Oder sie wären rechtmäßige Erben Abrahams. Ja, das muss man beachten. Sondern es gilt nur die Linie Abraham, Isaak, Jakob, Israel und die 12 Söhne Jakobs. Nur die zählen als solche, die Recht auf das Land haben. Das möge jetzt mal genügen. Wenn jemand das Buch aufmerksam und betend liest, und dazu sollten die Betrachtungen heute Abend ermuntern, werden möglicherweise noch eine ganze Menge mehr Anfänge und rote Linien sichtbar, unter Unterlinien von denen, die ich habe versucht, heute Abend ein bisschen aufzuzeigen. Es werden kostbare Zusammenhänge Gottes sichtbar. Ganz sicher wird niemand langweilig werden, wenn er sich mit dem ersten Buch Mose wirklich ernsthaft beschäftigt. Wenn er das macht, was unser Bruder am Anfang gesagt hat, wenn er hinsitzt, ja, und in den Schriften prüft, nicht bei Bruder XY, auch nicht bei mir, sondern in den Schriften prüft, ob sich's also verhält. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und du möchtest, dass wir die ganze Schrift betrachten, sie im Geiste betend lesen und du uns dann offenbarst, was du an Kostbarkeiten hineingelegt hast. Viele dieser Kostbarkeiten, die werden erst in der Zukunft ihre Erfüllung finden. Hab Dank, dass wir dein Wort haben und du möchtest es uns groß machen, immer größer machen und dadurch dich, denn von dir kommt es her und du bist der, der es in denen gezeigt hat, die es niedergeschrieben haben. Wir preisen dich, dass darauf Verlass ist. Amen. Amen.
Ja, Albrecht, vielen Dank für deine interessanten Linien vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und wir freuen uns sicherlich über noch viele ähnliche Dienste. Als nächstes wollen wir noch ein Lied singen, das Lied 1092, 1092. Nur noch ganz kurz ankündigen für morgen. Es waren ja einige Geschwister oder Damen sehr fleißig und diese Suppe, die uns eingebrockt haben, die müssen wir dann morgen alle auslöffeln. Wer also will, kann einen größeren Löffel mitbringen, weil es auch noch Nachtisch gibt. Ich möchte euch noch auf den Nachhausweg etwas mitgeben und zwar dem Psalm 23, die ersten vier Verse. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal der Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich hoffe, dass ihr alle gesund und munter nach Hause kommt und hoffe euch und viele andere morgen hier wieder zu sehen.